Der Wundermann. Eines Tages, ich komme eben von der Reise zurück, läutet das Telefon. Sind Sie die Frau, die mit Kartenverkauf eine Bruder-Klausen-Kapelle aufarbeitet? Fragt eine sehr sympathische Stimme. Ich bejahe es. Dann holen Sie bitte Bleistift und Papier und notieren Sie die Adresse, die ich Ihnen angebe. Gehen Sie rasch möglichst dorthin. Man hat Ihnen etwas mitzuteilen. Mit dieser mir ganz unbekannten Adresse gehe ich zu meinem Mann. Er entschließt sich, da es sich um die Kapelle handelt, sofort zu fahren. Am nächsten Morgen sind wir schon früh am Reiseziel. Beim Hause dieses seltsamen Mannes herrscht reger Betrieb. Viele Autos sind da. Auch kommen die Leute zu Fuß und per Rad. Alle beeilen sich und jeder will zuerst an der Türe sein. Da werden wir lange warten müssen, sagt mein Mann und lehnt sich im Wagen zurück. Sie müssen sich anmelden bei der Türe. Dann bekommen Sie eine Münze, erklärt mir eine Frau, bei der ich mich erkundige. Was tun denn all diese Leute da? Und was tut dieser Mann? Frage ich die Frau, die nur auf diese Frage gewartet hat. Das ist ein Wundermann. Den kennt man überall. Er heilt die Kranken durch sein kraftvolles Gebet. Ja, er hat schon vielen geholfen. In allen Anliegen kommen die Leute zu ihm, von überall her, selbst aus dem Ausland. Sein Wartezimmer ist immer überfüllt. Und manchem wird es übel vom stundenlangen Warten. Er ist auch Hellseher, fährt die gesprächige Frau fort. Man kann ihn nicht belügen oder ihm etwas vormachen. Er weiß und sieht alles. Ich melde mich an und bekomme eine blaue Münze. Das heißt, dass wir etwa 3 Stunden warten müssen. Dann gehe ich in den Wagen zurück und erzähle meinem Mann, was ich gehört habe. Einige Zeit später stehe ich dem so geheimnisvollen Manne gegenüber. Ich habe ihn mir ganz anders vorgestellt. Hässlich, bucklig, greisenhaft. Stattdessen steht ein schöner Mann mit leuchtenden dunklen Augen, einer braunen Gesichtsfarbe, gesunden weißen Zähnen und einer kräftigen Gestalt vor mir. Er mustert mich. Dann haftet sein Blick an meiner Kleidung. Am eleganten Hütchen mit dem Schleier, den modernen Schuhen und der goldenen Brosche auf meinem Jackettaufschlag. Sie müssen sich nicht so anziehen. Eine Frau, die einen solchen Auftrag hat, steht das schlecht an. Das ist der Gruß und die ersten Worte, die er spricht. Die verlegene Röte, die mir ins Gesicht steigt, sieht er nicht. Was geschieht mit dem Geld, das Sie bis jetzt für die Bruder-Klausen-Kapelle gesammelt haben? Ich kann nichts dafür, dass der Dekan die Klosterkapelle mit diesem Geld renovieren will. Alles habe ich versucht, ihn von diesem Vorhaben abzubringen, aber es nützt nichts, entgegne ich. Er sieht mich forschend an und ich erröte wieder unter diesem Blick. Etwas Sonderbares, Geheimnisvolles und Bezwingendes geht von diesem Mann aus. Ich verstehe die Frau, die mir fast andächtig von ihm erzählt hat. Nein, ihn möchte ich wirklich nicht anlügen. Sie müssen an Ihrem Auftrag festhalten, komme, was kommen mag. Um diese Kapelle wird gekämpft. Sie hat mehr Gegner als Befürworter. Was das heißt, werden Sie wohl wissen. Sie sind in Sachsen als Protestantin geheilt worden, um dieses Werk für die Angehörigen beider Konfessionen aufzuarbeiten. Die Kapelle soll zur Verständigung und zur Wiedervereinigung der Christen im Glauben dienen. Sie werden sie später in diesem Sinne bauen. Die große Bruder-Klausen-Idee wird die Gemüter der Menschen bewegen. Die Behörden werden sich mit der Angelegenheit befassen müssen. Darum ist es gut, wenn Sie möglichst bald auf die Regierung vorsprechen. Mit dem Dekan müssen Sie auch wieder reden. Er möchte einmal, wenn er kann, zu mir kommen. dann sollten Sie zu den maßgebenden protestantischen Geistlichen und womöglich zum zuständigen Bischof gehen. Auf einmal wird mir klar, was er gemeint hat mit meiner Kleidung. Ich komme mir vor wie ein aufgeblasenes Huhn und hätte das Schleierhütchen samt der Brosche am liebsten aus dem offenen Fenster geworfen. Die allzu modern bekleideten Füße ziehe ich heimlich unter den Stuhl. Bruder Klaus wünscht Ihren ganzen Einsatz. Legen Sie alles ab, was dem Werke schaden könnte, und leben Sie nur diesem Auftrag. Vornübergebeugt sitze ich auf meinem Stuhl. Der Mann macht mir einen großen Eindruck. Er kleidet in Worte, was ich weiß, ahne und vor dem ich schon lange im Voraus Angst habe. Ein leises Zittern bebt durch meinen Körper, wie ich langsam, wie betrunken zu meinem Mann in den Wagen steige. Das Hütchen lege ich aufs Polster. Ich habe es nie mehr aufgesetzt. Die Brosche stecke ich in meine Tasche, um sie meiner Schwägerin, die sie mir geschenkt hat, wieder zurückzugeben. Die Schuhe, die mich in eine solche Verlegenheit gebracht haben, liegen unter dem Sitz. Um die Haare binde ich ein Tuch. So fahren wir nach Hause.